Ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die habe ich in Lichtensee mal gehalten. Da haben wir momentan eine Art Predigtreihe in der Bibelstunde über die Mosebücher. Der ein oder andere wird das vielleicht schon mal mitgehört haben oder mitverfolgt haben. Und mittlerweile sind wir im zweiten Buch Mose angelangt. Und da hatte ich den Text, als ich dran war, von Moses Geburt und seiner wunderbaren Errettung bekommen. Und darum soll es heute gehen. An der Stelle befinden wir uns noch ganz am Anfang des zweiten Mosebuches und stehen damit eigentlich kurz nach einer doch ziemlich langen Pause. Zwischen dem Tod Josefs, also dem Ende des ersten Mosebuchs, und dem Anfang des zweiten Mosebuchs, da lagen fast 300 Jahre dazwischen, 280 Jahre. Und in dieser Zeit, da passierte ziemlich viel. Es lagen viele Generationen zwischen der, ich habe es mal Josef-Dynastie genannt, und der Geburt Moses. Und die einstige Hochachtung der Ägypter gegenüber den Israeliten bzw. der Nachkommen Jakobs, die war wie weggeblasen. Und sie war umgewandelt in einen grenzenlosen Hass, der auch unter anderem aus der Angst vor einer Überbevölkerung herrührte. Soll ich bitte lauter reden? Okay, sorry. Der damalige Pharao, was vermutlich Thutmosis I. war, der hatte völlig vergessen, was dieses Land den Nachkommen Jakobs zu verdanken hatte. Und so waren sie nicht nur, also die Israeliten, in Gefangenschaft geraten und mussten unentwegt Sklavenarbeit verrichten, sondern der Pharao verordnete auch einen gewaltigen Kindermord an. Sobald ein Junge auf die Welt kam, sollten die hebräischen Hebammen den Kleinen in den Nil schmeißen. Da lesen wir im ersten Kapitel, dass sie das nicht taten. Und so sah sich der Pharao gezwungen, sein ganzes Volk aufpassen zu lassen. Und das lesen wir im Vers 22 von Kapitel 1, da steht, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil. Aber alle Töchter lasst leben. Und hier beginnt dann unsere Geschichte. Sie beginnt in einer für die Israeliten sehr, sehr, sehr schweren Zeit voller Ausgrenzung, Bedrängnis und Angst. Angst davor, dass man seine Kinder verlieren könnte. Und ich denke, wir sollten uns das wirklich mal vor Augen halten, bevor wir den Text lesen, wie schlimm das war. Und was für ein Druck auch auf die Leute damals herrschte. Nun aber zum Text. 2. Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharaos. Und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Jetzt wollen wir noch mal kurz beten. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir befinden uns hier also in einer für die Israeliten ganz schrecklichen und furchtbaren Zeit. Die Ägypter lasten schwer auf den Schultern des von Gott auserwählten Volkes. Wir lesen das im vorherigen Kapitel in Vers 11 ganz nüchtern und schlicht beschrieben. Da steht, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Sie sind aber nicht nur der Gewalt durch die Zwangsarbeit ausgesetzt, sondern sie sollen jetzt auch noch alle Söhne in den Nil werfen. Ja, welch ein unaushaltbarer Druck herrschte wohl auf den Schultern des Volkes Israel. Es war eine Zeit voll Not und Anfechtung. Und ich stelle mir vor, wie sich mit Sicherheit viele an die Zeit vor dem neuen Pharao erinnert haben. Ja, früher war alles besser. Eine Zeit, in der das Volk Israel geordnet seinem Tagesablauf nachgehen konnte. Und wo es auch mehr oder weniger von allen geachtet wurde. Ja, und jetzt? Jetzt sah es ganz düster aus. Wo war jetzt Gott? Hatte er nicht verheißen, dass sie ein großes Volk werden würden und im verheißenen Land Kanaan leben sollten? Ja, aber wie sollte das denn gehen unter solchen Voraussetzungen? Die Lage war menschlich gesehen schlichtweg hoffnungslos und ich stelle mir vor, wie die Israeliten bei dem Gedanken daran, was Gott ihnen vor 280 Jahren durch Josef versprochen hatte, nämlich, dass sie mal ausziehen werden und seine Gebeine mitnehmen sollen. Ja, dass sie bei diesem Gedanken daran nur müde lächeln konnten und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ihren Zweifel Luft machten. Es war schlichtweg eine düstere, aussichtslose Zeit ohne Hoffnung auf Besserung. Oder auch anders formuliert, es war eine Zeit, die nach einem Retter schreit. Schauen wir doch mal an der Stelle in unserer Zeit. Klar, wir sind jetzt nicht der Sklaverei ausgesetzt und keiner zwingt uns auch, unsere Kinder in die Elbe zu werfen. Aber wie scheint auch hier die Herrschaft des Pharaos immer mehr durchzugreifen? Wie sehr prasseln auf uns die Lügen aus Medien und Politik ein und wie sehr nehmen gottlose Praktiken gerade auch heute in unserem aufgeklärten Deutschland zu? Und ich habe aufgeklärtes Deutschland auch in Anführungsstrichen gesetzt. Da haben wir das so oft schon angesprochene Gender Mainstreaming. Die doofen Sternchen überall, ihr kennt das bestimmt, die das Lesen eben nicht nur erschweren, sondern eigentlich auch ein Faustschlag in Gottes Angesicht und in seine Schöpfungsordnung ist. Dieser ekelhafte Versuch, die Geschlechter aufzulösen und aus gottgemachten zwei Geschlechtern plötzlich 60 bis 300.000 Geschlechter zu machen, je nachdem, an wen man gerät. Oder wie müssen wir auch heute beobachten, wie eine sogenannte letzte Generation sich an diesem Tag auf die Straßen klebt mit dem Banner Öl sparen statt bohren, um dann kurze Zeit später mit dem Flugzeug ins 11.000 Kilometer entfernte Bali zu fliegen und mit Mama und Papa Taucherurlaub zu machen. Und das alles mit einem klatschenden Beifall von einer grünen Politik, die lauthals darüber lacht, wenn Christen entgegenhalten mit dem Versprechen Gottes, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, wie sehr schreit auch unsere Zeit nach Erlösung. Wie sehr müssen auch wir rufen, wie sicherlich damals viele Israeliten in Ägypten gerufen haben, Herr, wie lange willst du dir das denn noch ansehen? Und wie sehr rufen, Mensch, dann sag's doch laut, diese Unruhe, das bringt mich auch durcheinander. Ich gebe mir Mühe. Alles gut, ich rede gern langsamer, aber sag's ruhig. Das Geflüster, das bringt mich wirklich durcheinander. Okay, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine ungefähr. Wir leben in einer Zeit, die wirklich nach Erlösung schreit. Wie sehr rufen wir heute, Herr Jesus, wann kommst du endlich? Wann kommst du endlich in Macht und Herrlichkeit? Komme bald. Und in unserer Geschichte im Mosebuch dürfen wir nun wieder sehen, dass Gott eben auch diese Zeiten im Blick hat. So aussichtslos die Lage auch scheint, Gott hat alles in der Hand und es gibt nicht eine kleine Sekunde, in der ihm das Ruder auch nur ein Fitzelchen aus der Hand rutscht. Doch Gott wirkt ganz häufig nicht mit Pauken und Trompeten, sondern er fängt im ganz Kleinen an. Als ich mich vorbereitet habe, da habe ich einen Kommentar von Helmut Frey zu dem Text bekommen. Und der vergleicht am Anfang die göttlich-biblische Geschichte Moses mit menschlichen Fabeln und Legenden. Und es ging bei der Legende, die er da so als Beispiel hat, irgendwie um Osiris und Horus als Gestalten der Sonne, die gegen das Schlechte kämpfen und unter großem Getöse als das Gute siegen. Habe ich nicht so ganz verstanden, was er damit sagen wollte oder was da drin stand, aber es wurde deutlich, wie Menschen sich das so vorstellen, wie so eine Errettung auszusehen hat. Während das Böse herrscht, schießt mit herausragendem Getöse das Gute herein und zermalmt das Böse und alles ist gut. Wie anders aber beginnt nun hier unsere Geschichte. Wir lesen in Vers 1, und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Entgegengesetzt zu dem ganzen Mystischen und Fabelhaften der menschlichen Sagen und Legenden, geht Gott einen ganz schlichten und einfachen Weg auf dem Boden der Realität. Helmut Frey schreibt dazu, was das Alte Testament über Mose berichtet, ist gegenüber den Sagen, Märchen und Mythen von Königen und Göttern unendlich einfach und von hinreißender Lieblichkeit. Er schenkt einem Mann und einer Frau aus dem Hause Levi, also innerhalb des Volkes bzw. innerhalb der Glaubensgemeinde, einen Sohn. Ja, und er schenkt ihnen nicht einen ausgewachsenen Simson, der in der Woche darauf die Ägypter totschlägt und zwei Wochen später das Volk Israel in Kanaan. Nein, er schenkt ihnen ein kleines Baby. Im ersten Moment war das natürlich sehr problematisch. Wir wissen ja, es war nicht irgendein Kind, es war ein Junge. Und ich stelle mir vor, mit was für einer Anspannung Kinder generell damals unter diesen Umständen geboren wurden. 9 Monate lang hatten sie Ungewissheit. Was wird's? Und schlussendlich die Frage, ist es wenigstens ein Mädchen? Hier war es ein Junge. Ja, es sollte ja von Gott her auch ein Junge sein. Und ich kann mir richtig vorstellen, was für ein Schreck es war für diese levitischen Eltern, zu sehen, dass es ein kleiner Junge war. Das war ja eigentlich eine Katastrophe. Doch schnell weicht dieser Schreck einer unendlichen Freude und Dankbarkeit. Wir lesen nämlich weiter. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Mutterfreude und Mutterdank wird hier mit genau denselben Worten gemalt, mit denen die Schöpferfreude Gottes beim Anblick seiner Werke beschrieben wurde. Das heißt auf Deutsch, diese Mutterfreude nimmt teil an der Schöpferfreude Gottes. Hieß es also im 1. Mose 1, Vers 4, und Gott sah das Licht, dass es gut oder dass es schön war. So heißt es hier im 2. Mose, und als sie sah, dass er schön war. Es sind dieselben Worte im Urtext. Und man liest hier sehr schnell drüber. Ja, er war halt schön. Aber wisst ihr, was das heißt? Dieses Sehen, dass der Knabe schön war, das war nicht nur ein oberflächliches Schönaussehen, wie Babys eben süß aussehen. Und ich denke, es war auch nicht nur ein Baby, was vielleicht ein paar gute Voraussetzungen mitbrachte, weil es irgendwie still war, nicht so laut schreit, oder was auch immer. Immerhin waren ja alle Israeliten unter der Aufsicht aller Ägypter. Da der Pharao sein ganzes Volk ja angestachelt hat, zu beobachten, was so passiert bei den Israeliten. Haben wir ja vielleicht die letzten 2 Jahre irgendwie gemerkt, wie das sein kann. Nein, ich denke, gerade weil das hier mit genau denselben Worten beschrieben wird, wie beim Anfang der Schöpfung, ist es ein göttliches Sehen der Mutter Moses. Es ist ein göttliches Sehen, beziehungsweise ein gottgeschenktes Sehen. Und dieses gottgeschenkte Sehen ist eigentlich nichts anderes als Glauben. Sie sah, dass er schön war. Wir Menschen blicken doch von uns aus meistens nur auf das Schlechte. Und da ziehe ich gerne den Vergleich von mir auf Arbeit. Wenn ich da am Tag 200 Löcher bohre und die werden gerade und die werden gut und die kommen dahin, wo sie hin sollen, da erwartet man, das ist normal. Da sagt auch keiner was. Sobald aber das 201. Loch schief wird, dann ist das Geschrei groß. Man schaut auf das Schlechte. Moses Eltern hätten damals auch guten Grund gehabt, sich zu fürchten. Ein Junge zu gebären in einer Zeit, wo man ihn sofort eigentlich in den Nil schmeißen sollte, gab doch eigentlich genügend Anlass, auf die schlimmen Zeiten zu blicken. Aber Gott schenkte ihnen den Glauben und schenkte ihnen das Sehen, dass es eben ein schöner Junge war. Und ich denke, es war auch nicht nur ein Sehen, was Eltern halt so haben, wenn sie ihr eigen Fleisch und Blut sehen. Also diese Freude, die man da hat, wie ich mir habe sagen lassen. Ich vermute, dass die Eltern vermutlich schon in diesem kleinen Jungen Gottes Heilandsabsichten sahen. Hier war gewissermaßen das Weihnachten des alten Bundes. Und sie sah, dass er schön war. Damals in dieser Geschichte ging es um die Beziehung zwischen Israels Retter, also Mose, und Gott. Heute, wenn wir das alles auf uns beziehen, geht es natürlich nicht um Mose, sondern um Jesus Christus. Als ich mir meine Vorbereitung nochmal angeschaut habe, da habe ich bemerkt, dass ich immer viel über Gott rede. Ist vielleicht auch klar, weil wir haben hier einen Text aus dem Alten Testament. Aber beachtet bitte dabei immer wieder, dass Jesus gemeint ist. Da er ja in die Welt gekommen ist, ans Kreuz geschlagen ist und Mittler ist zwischen Gott und uns. Und weil er derjenige ist, an den wir glauben sollen. Damals war es nun der Glaube der Eltern Moses, der uns hier gezeigt wird und der auch im Neuen Testament bestätigt wird in Hebräer 11, Vers 23. Da steht, Hebräer 11, Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Merken wir uns also schon an dieser Stelle, dass wir ohne Gott nichts tun können. Und wir können auch nicht nur nichts tun, sondern auch nichts glauben ohne Gott. Wenn wir also bemerken, dass wir wieder nur auf das schlechte Vorgehen in dieser Welt blicken und mit Weh und Bangen in die Zukunft schauen und unser Blick von Gott zunehmend weggeht, also wenn wir wie Petrus auf Wind und Wellen schauen, dann lasst uns zu Jesus fliehen, uns ihm hinwerfen und zu ihm wie Petrus rufen, Herr, rette mich. Schenke mir ein Vertrauen und den Trost auf dich und dein Wort. Das kann uns aber nur Gott schenken. Denn wir schauen von Natur aus lieber auf Wind und Wellen. Und deswegen nochmal immer wieder unters Kreuz. Hin zu ihm unters Kreuz. Nun sind wir aber ja noch lange nicht aus dieser Welt rausgenommen. Und auch die Mutter Moses war das nicht. Jochebed hieß sie übrigens. Sie lebte, auch wenn sie von Gott den Glauben geschenkt bekommen hatte, immer noch in dem Ägypten, in dem die kleinen israelischen Jungs in den Nil geschmissen werden sollten. So musste sie ihn verbergen und musste auch bald merken, dass das eben nicht ewig geht. Und so sehen wir hier auch wieder das, was ich vorhin von Helmut Frey zitiert habe. Gott arbeitet auf dem Boden der Realität. Und das bedeutet unter anderem manchmal auch, dass nicht alles mit augenscheinlich übernatürlichen Kräften zugeht. Ich sage augenscheinlich deshalb, weil ja die ganze Geschichte übernatürlich ist. Und Gott genau an der Stelle und auf diese Weise seinen Heilsplan erfüllte. Die Mutter Moses kommt also an einen schmerzlichen Punkt. Sie merkt, dass sie den kleinen Jungen nicht mehr unbemerkt verstecken kann. Lesen wir nochmal Vers 3. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Huch. Angekommen an den Grenzen der Möglichkeiten, die Geheimhaltung fortzuführen, muss die Mutter Moses ihr Kind nun hergeben. Und dafür macht sie in abgespeckter Form das, was der Pharao befohlen hatte. Sie gibt ihren kleinen Sohn in den Nil. Nur, dass sie vorher noch ein kleines Kästchen drumherum baut. Und das Verwenden von Schilfrohr war dabei eigentlich nichts Besonderes. Es war gang und gäbe in Ägypten. Damals wurde sehr viel aus der sogenannten Papyrusstaude hergestellt. Das ging von Matten und Sandalen über Tauwerk und Schachteln bis hin zu Schreibmaterial. Außerdem wurden Papyruskähne hergestellt, indem man mehrere Papyrusstängel zusammenband und die Ritzen mit Pech verschloss, um den Kahn dann dicht zu kriegen. Und genau auf diese Weise ging auch die Mutter Moses vor. Sie baute ein Kästchen und versiegelte dies mit Asphalt und Pech. Das Interessante hierbei ist das hebräische Wort für Kästchen. Denn es wird hier schon zum zweiten Mal in der Bibel verwendet. Das erste Mal war der hebräische Begriff für Noahs Arche. 1. Mose 6, Vers 14, da steht, da sagt Gott zu Noah, mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Die 1912er Luther-Übersetzung, die sagt gar nicht mal Arche, die sagt direkt Kasten. Sehen wir hier die Parallele? So wie Noah damals außerstande war, die Welt zu retten und nur sich selbst und seine Familie in die Arche retten konnte, in dieses Kästchen, sich dabei den Wassern überlassen und auf Gott vertrauen musste, so kann die Mutter Moses hier auch nichts anderes machen, als ihr Kind herauszugeben aus dem Schutzraum der Familie, hinein in die Tosen des Nils, umgeben von einem Kästchen aus Papier. Wie schmerz- und tränenvoll muss das gewesen sein. Wie hin- und hergerissen zwischen der Rettung des Kindes und der sehr hohen Wahrscheinlichkeit des Todes. Und doch setzt sie ihr kleines Kind nicht einfach nur aus. Wir haben gesehen, dass die Eltern schon bei der Geburt voll Glauben waren. Sie geben ihr Kind bewusst, äußerlich zwar in die Flut, aber innerlich in Gottes Hand. Äußerlich legen sie es in eine Arche aus Papier. Innerlich geben sie es voll und ganz in die große Barmherzigkeit und Allmacht Gottes. Hier kann jetzt auch äußerlich nichts anderes mehr helfen als Gott allein. Und so stellt sich die Schwester Moses in einiger Entfernung auf und beobachtet das kleine Schiffchen im Schilf aus sicherer Entfernung. Ich lese weiter ab Vers 4 bis 6. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eins der hebräischen Kinder. Es liest sich auch schnell. Aber was hier so passiert, das ist eigentlich eine Szene voller Spannung oder Anspannung. Ähnlich wie bei einem guten Film. Wir stellen uns quasi mit der Schwester Moses auf und warten, wie Gott diesen Glauben der Eltern Moses nun beantworten will. Und wie wir so warten, müssen wir erschrecken. Denn es kommt jemand. Und ist es nicht irgendjemand von den höher gestellten Juden, die aufpassen sollten auf die arbeitende Bevölkerung? Es ist auch kein ägyptisches Ehepaar, welches leider keine Kinder bekommen kann und sich sehnlichst welche wünscht. Vielleicht haben die Eltern ja an so jemanden gedacht, als sie den Kleinen ausgesetzt haben. Nein, es ist die Tochter des Pharao. Es ist die Tochter eben dieses Tyrannen, der dem kleinen Kind nach dem Leben trachtet. Und sie kommt auch noch nicht allein. Ein ganzer Schwarm von Leibmägden begleitet sie. Und die suchen vermutlich vor und hinter ihr den Nil ab nach Müll, Schlammbänken oder gefährlichen Tieren. Ihre königliche Majestät will immerhin baden und nicht nur spazieren gehen oder ihren Müll abladen. Und während sie den Weg entlang gehen und nach einer geeigneten Stelle zum Baden suchen, kommen sie nun auch an der Stelle vorbei, wo der kleine Mose im Kästchen versteckt im Schilf liegt. Wenn man sich das bildlich vorstellt, würde man vermutlich vor Schreck kaum wagen zu atmen. Und man möchte sich doch gleichzeitig an die Hoffnung klammern, dass das Kind zwar irgendwann mal entdeckt wird, aber nicht von diesen Leuten. Und hier ist es nun auffällig, dass nicht die Jungfrauen der Pharaonentochter das Kästchen sehen. Nein, es wird von ihrer Majestät höchstpersönlich entdeckt. Und es wird holen gelassen. So ein Mist. Das hat also schon mal nicht funktioniert. Die kleine Arche wurde entdeckt, und zwar von der Tochter des Tyrannen selbst. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass sie es wenigstens nicht erkennt. Vers 6. Es ist eins der hebräischen Kinder. Der Spannungsbogen platzt. Der sogenannte Worst Case ist eingetreten, also der menschlich gesehen schlimmstmögliche Fall. Und wie ich so in meiner Vorbereitung über diese Situation nachgedacht habe, ist mir der Gedanke gekommen, dass das doch eigentlich ein Abbild von uns ist. Hier in dieser Geschichte des Retters, des Volkes Israels, baut Gott eine Situation ein, die eins zu eins ein Abbild ist von unserer Situation vor Gott. Der kleine Mose, der war ja theoretisch ein zu Tode Verurteilter, da er ein hebräischer Junge war. Und deshalb war es berechtigt, dass er versteckt im Schilf lag. Und ich muss da an die Situation im Garten Eden denken, wie Adam und Eva sich verstecken müssen, weil sie Gott ungehorsam waren und in Sünde geraten sind. Wie sie sich einhüllen müssen in ein Konstrukt aus einer Pflanze, weil sie sehen, dass sie nackt und bloß dastehen. Und so stehen auch wir vor Gott, voller Sünde und Schuld in einer Zeit, die danach schreit, dass einer kommt und uns rettet. Ja, und Gott kommt. Er sieht uns, er findet uns, er erkennt uns. Und wie er Adam ruft, Adam, wo bist du? Und die Tochter des Pharao den kleinen Mose sieht und erkennt und sagt, es ist eins der hebräischen Kinder. So erkennt uns Gott. Gott findet uns als befleckte, kaputte, sündige Menschen vor, die nicht in der Lage sind, sich aus ihrer Lage zu befreien. Also genau wie Mose in seiner kleinen Arche. Genau wie Mose in seiner kleinen Arche nur weinen und sich in seine Windel machen konnte, so sieht Gott uns schreien, da wir gefangen sind in unserer Sünde. Nur was nützt uns unser Gejammer? Wir sind ja eben durch die Sünde mit Gott getrennt und deswegen nur zu Recht zum Tode verurteilt. Und hier sehen wir an der Reaktion der Tochter des Pharaos eben genau die Reaktion, die Gott auch bei uns hat. Da erbarmte sie sich über den kleinen Fratz. In anderen Übersetzungen steht, da fühlte sie Mitleid mit ihm. Und dies tat sie nicht, weil es ein besonders schönes, würdiges Kindlein gewesen wäre. Nein, sondern weil es so elend ein weinendes Bürschlein ist. Sie hatte auch nicht Mitleid mit ihm, weil sie es nicht erkannte, sondern weil es gerade eins von den zu Tode verurteilten hebräischen Kindern ist. Sie beschließt es also zu retten. Und genau so schaut Gott auch uns an und beschließt uns zu retten. Ja, vielmehr hat er es längst getan, indem er seinen Sohn ans Kreuz schlug und verbluten ließ, damit wir dann später seine Kinder sein können. Mose und seine Geburt ist so ein großer Vorzeiger auf Christus und ich hoffe, ihr könnt das hier genauso entdecken und sehen und euch freuen daran, so wie ich das in meiner Vorbereitung tun konnte. Die Stelle ist aber nicht nur ein Abbild unserer Situation vor Gott, sondern es ist auch wieder ein genialer Machterweis Gottes. Wir sehen hier ganz menschlich erzählt, da erbarmte sie sich. Oder sie hatte Mitleid mit ihm. Und doch stecken hier nicht vom Menschen ausgehende Gefühlsausbrüche dahinter, sondern Gottes Allmacht, der es versteht, die Herzen der Völker und Menschen, also aller Menschen auf Erden, umzukehren. Und eben auch, wie wir hier sehen, die Herzen seiner Feinde. In unserer Geschichte ist es das Herz der Tyrannen, welches sich nun dem Retter ihrer Feinde zuneigt. Und wie so oft arbeitet Gott ganz anders, als wir uns das vorstellen mit Gegensätzen. Wenn wir Gott um Hilfe bitten, und das sollen wir auch unbedingt tun, dann legen wir es meist in seine Hand und haben eventuell doch schon im Hinterkopf ein paar Gedanken, wie es zugehen könnte. Ähnlich, wie ich es vorhin meinte, wie sich die Eltern Moses das vielleicht vorgestellt haben könnte, wie Moses Rettung aussehen könnte. Doch meistens geht Gott einen anderen Weg. Und auch hier. Und der große Gegensatz hier in unserer Geschichte ist, dass wir hier auf der einen Seite den Retter und Sieger haben, der aber elend und hilflos und schwach der Nilflut und dem scheinbaren Kalkül der Tyrannen ausgeliefert ist. Und auf der anderen Seite haben wir den mächtigen Tyrannen, an den scheinbar auch keiner herankommt, aber der dem Retter nach dem Leben steht und doch durch die Hand seiner eigenen Tochter ihn retten muss. Ja, vielmehr auf Kosten des Hauses auferziehen muss. Hier sieht man, wie auf den Pharao genau das zutrifft, was wir im Psalm 2 lesen. Warum, also da steht Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Ja, Gott lässt sich keinesfalls die Butter vom Brot nehmen. Und trotzdem sollten wir nicht schalkhaft humoristisch über den Pharao lächeln, der hier von Gott mehr oder weniger reingelegt wird. Noch sollten wir nur den Machtgott bewundern, der kalt spielend, ohne Rücksicht auf Verluste, seine Pläne durch die Hand seiner Feinde durchführt. Vielmehr sollten wir erschüttert die Größe der Macht und gleichzeitig die Tiefe des Erbarmens Gottes fühlen, das nicht kalt triumphierend über seine Feinde hinweggeht, sondern der auch dies Feindesherz überwindet und zum Erbarmen erweicht. Gott lässt seine Feinde nicht aus in seinem Heilsplan. Wir sehen es an der Pharaontochter. Die Feinde, sie werden vielmehr so überwunden, dass auch sie die Chance haben zur Umkehr. Und so bedient sich Gott dabei sogar der Elemente der Vernichtung. Die Nilflut muss zum Element der Rettung werden. Der Arm des Todfeindes, der Pharaontochter, zum Arm des Retters. Und die Stätte, von der die Vernichtung ausging, also der Palast des Pharao, der muss zur Stätte werden, wo der Retter Mose geborgen und zum Instrument der Rettung geschmiedet wird. Und so spannt Gott den Vernichtungsplan der Menschen vor seinen Rettungsplan. Ihr Lieben, so gnädig und an alle denken kann auch wirklich nur unser Heiland sein. Nun wollen wir aber weitergehen im Text und wieder umschwenken von der Tochter des Pharaos auf die Schwester des kleinen Mose. Die hat das Ganze ja mit angesehen und mit Sicherheit auch mit bangem Blick das verfolgt, was nun passieren würde. Und nun kommt sie aus der Verdeckung hervor und spricht die Tochter des Pharao an. Nochmal ab Vers 7. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Wir dürfen hier an der Schwester des Mose lernen, wie Gott durch den Glauben seiner Kinder handelt. Halten wir uns noch einmal vor Augen. Hebräer 11, 23 sagt, dass die Eltern Moses glaubten und deshalb Mose in den Nil gaben, also ganz in Gottes Hand. Wir lesen des Weiteren in Epheser 2, Vers 8, dass dieser Glaube immer nur von Gott geschenkt werden kann. Da steht nämlich: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So war, wie gesagt, das Sehen auf den kleinen Mose ein gottgeschenktes Sehen. Und der Glaube, ihn zu verstecken und später in den Nil zu geben, ein gottgeschenkter Glaube aus Gnade. Es ist also klar, wo der Glaube herkommt. Und trotzdem haben wir häufig Schwierigkeiten, uns vorzustellen, wie das Ganze nun aussieht, beziehungsweise wie man sich das mit dem Glauben vorstellen soll. Wie geht das zu, dass wir glauben? Woran merkt man es? Und wie kann auch der Glaube bei mir Frucht tragen? Und weil das so schwierig ist, fängt der Mensch an, Erklärungen zu finden, wie das passieren kann. Und da kommt man von Begriffen wie Gnade und Glauben ganz schnell zum Thema Heiligung, wo dann der praktische Teil beleuchtet werden soll, wie der Glaube nun bei uns ganz praktisch aussehen soll. Wie verhalten wir uns gegenüber anderen Menschen? Wie gehorsam sind wir den Geboten Gottes? Wir wollen doch Gott ehren und eine Verantwortung hat er uns doch auch gegeben. Leider kommt es dabei ganz häufig dazu, dass der Blick zwar am Anfang auf Gott gerichtet wird und gesagt wird: Ja, Gott schenkt ja alles wollen und vollbringen. Und nur aus Gnade sind wir errettet. Aber je später wir solchen Leuten in Predigten zuhören, kommt am Ende immer mehr oder weniger ein: Jetzt lasst uns doch mal gehorsam den Weg der Heiligung gehen. Gott gibt den Zündfunken und schenkt ein Feuer. Und jetzt bekommen wir Holzscheite, wie zum Beispiel das Gebet, Geduld und Langmut in die Hand. Wir dürfen das Feuer am Brennen halten, indem wir die Holzscheite reinwerfen. So habe ich es mal vor kurzem in einer Predigt gehört. Man bekommt also am Ende eine Liste, die man doch als gescheiter Christ abarbeiten sollte. Und es kommt so rüber, als würde Gott vielleicht bestimmt auch etwas helfen dabei. Das Problem dieser Sichtweise ist aber, dass wir letztendlich von Gott als dem Alleinhandelnden wegsehen, auf unser Tun und Können. Aus hier hast du meine beiden Hände, ich kann ja nichts aus eigener Kraft, wird ein Gott schenkt Gnade und wirkt uns alles in uns, aber. Und das nennen wir dann gottgeschenkter Glaube. Das ist es aber nicht. Nun ist das mit dem Glauben aber ein göttliches Ding. Und es fällt schwer, den Glauben recht zu verstehen. Denn im Unterschied zu dem Glauben an ein Schicksal, wie wir es ja in der Welt zur Genüge haben und hören, hat der biblische Glaube immer zwei Aspekte. Auf der einen Seite steht Gott, der alles tut und vollbringt, und es gibt keinen anderen, der Glauben schenken kann. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite stehen wir. Wenn man logisch drüber nachdenkt, ja eigentlich passiv. Wir können ja nichts machen. Gott macht ja alles. Aber genau hier geht es anders zu. In seiner großen Barmherzigkeit macht Gott den Menschen nicht passiv, sondern aktiv. Wohlgemerkt, und die große Betonung darauf, Gott macht. Gott macht den Menschen aktiv. Er beteiligt den Menschen an seinem Werk. Und das wird hier in unserer Geschichte deutlich. So wie er den Noah-Glauben und den Abraham-Glauben, den Glauben der Eltern Moses oder den Glauben später von Maria gebrauchte, so gebraucht Gott auch jetzt den Glauben der Schwester Moses. Und zwar gebraucht er ihn als Steuersitz, von dem er aus die Gemeinde leiten und ihr helfen kann. Wir müssen uns das so vorstellen. Gott schenkt den Glauben und setzt ihn für seinen Heilsplan direkt so ein, wie er es braucht und für richtig hält. Und dafür gebraucht er uns schwache Menschen in seiner Barmherzigkeit. Und so kommt es, dass es unterschiedliche Stationen vom Glauben hat. Hier in unserer Geschichte sehen wir die an diesem jungen Mädchen. Sie springt im rechten Augenblick an die Seite der Pharaonentochter und fragt sie, ob sie ihr helfen soll. Helmut Frey sagt hier, Gott öffnet dem wartenden Glauben, das ist eine Station, dem wartenden Glauben dieses Mädchens das Auge, dass es die Stunde erkennt und in der Hand der Tyrannen die Hand Gottes zu sehen und zu fassen vermag. Da wird aus dem wartenden Glaube ein zuspringender Glaube. Andere Station des Glaubens. Aus dem wartenden ein zuspringender Glaube. Für die Pharaonentochter war es üblich, dass sie ihre Kinder nicht selber stillt. Sie hatte dafür immer ihre Ammädchen. Das war, warum auch immer, damals so Brauch. Und so steht die Schwester Moses im Nu neben dieser Herrscherstochter und erbietet sich, ihr aus dieser Verlegenheit zu helfen und die rechte Arme für das Kind herbeizuführen. Man könnte meinen, dass dies wirklich ein kluger Schachzug der Schwester war. Also es war es ja auch. Schließlich war das unauffällig, denn damals gab es durch den Kindermord viele hebräische Frauen, die, ich sag mal, bereit dazu waren, Kinder zu stillen. Ja, und so holt sie ihr Geschwisterchen wieder zu sich nach Hause. Und diesmal sogar auf öffentlich legalem Wege. Aber hier setzt eben genau das ein, was ich vorhin meinte, mit der Frage, wie man sich die Frucht des Glaubens vorstellen kann. Natürlich war das klug, so auf die Tochter des Pharaos zuzugehen, zu warten, wie sie reagiert und genau dann aus der Verdeckung hervorzukommen, als sie sieht, dass die Pharaonentochter Gefallen an dem Kleinen findet. Aber es kam ursprünglich nicht von ihr. Sie vertraute auch sich und ihr Leben, genau wie ihre Eltern, auf Gott und legte alles Vorgehen und Handeln in seine Hand. Sie war also im gottgeschenkten, wartenden Glauben. Und plötzlich kam ihr der Gedanke, dass sie doch die Pharaonentochter fragen könnte, ob sie eine Amme bräuchte. Und so wurde aus dem gottgeschenkten, wartenden Glauben ein gottgeschenkter, zuspringender, zufassender Glaube. Hat sie das von sich aus getan? War sie so schlau, dass sie wahrlich die Situation in dem Moment so einschätzen konnte, um zu verstehen, was da alles so passieren könnte? Ich denke nicht. Gott hat es ihr eingegeben. Gott, der alles Denken und Sinn der Menschen lenkt, der hat es ihr eingegeben. Und so funktionieren die Früchte des Glaubens. Versucht euch mal zu erinnern, wo ihr die Möglichkeiten hattet, mit Menschen beispielsweise über den Glauben zu sprechen. Oder wo ihr über euren Glauben Rede und Antwort stehen musstet. Oder irgendwas dergleichen. Und wo ihr jetzt im Nachhinein feststellen müsst, das, was ich da in aller Schwachheit zusammengestammelt habe, war aber genau das Richtige zur richtigen Zeit. Nur ein kleines Beispiel von mir. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen über den Glauben. Und ich weiß nicht mehr ganz wie, aber wir sind in dem Gespräch an einen Punkt gekommen, wo ich es in dem Moment für richtig hielt, ihm zu sagen, also es passte wirklich, ich hielt es für richtig, ihm zu sagen, dass ich denke, dass ich unter all den sogenannten Freiheiten, die ich als Christ ja nicht habe, trotzdem glücklicher und zuversichtlicher bin über alles als er. Ganz einfach, weil ich einen Heiland habe. Er stritt das natürlich sofort ab, sagte, dass er glücklich ist, dass er gelernt habe, sich zu akzeptieren und deshalb zufrieden ist mit sich. Und er gab mir ausdrücklich nicht recht. Ja, das Gespräch war dann kurz darauf beendet, da wir auch irgendwie mal wieder an die Arbeit mussten. Aber dann ein paar Tage später, da kam er auf mich wieder zu und sagte: Heinrich, ich glaube, du hast recht. Ich sehe bei dir eine Ruhe und einen Frieden, den ich nicht habe. Und da merkt man es. Ich hatte zwar in dem Moment den Gedanken, komm, sag dem das jetzt mal. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz klar sagen, dass Gott es zur rechten Zeit geschenkt hat, dass ich ihm das sagen konnte. Was weiter mit dem Kollegen passiert, da möge es Gott schenken, dass er zum Glauben kommt. Aber ich denke, er versteht, was ich meine. Gott schenkt Reden und Handeln, so wie er Wollen und Vollbringen schenkt zu seinem Wohlgefallen. In Matthäus 10, Vers 19 und 20 steht: Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Und ich bin überzeugt davon, dass was hier über Gerichte steht und über Auslieferung nicht nur in diesen Situationen gilt, sondern generell in dem Glauben, der Früchte bringt und auch bei Moses Eltern und seiner Schwester damals Frucht getragen hat. Und so bekommt nun schlussendlich die Mutter ihr kleines, vielleicht schon fast verloren geglaubtes Kind wieder. Zwar gehört es nicht mehr ganz ihr, denn die Pharaontochter gibt ihr Geld für diese Leihmutterschaft und bestätigt damit, dass das Kind nun Eigentum des Königshauses ist. Aber die Mutter kann nun ihren kleinen Sohn, der ihr erneut von Gott anvertraut wurde, im Glauben erziehen. Und sie hat 3 Jahre Zeit, ihm den Gott groß zu machen, der Menschenherzen und sogar die der Feinde umkehren kann. Sodass Mose sogar selber dann als erwachsener Mann es nicht für einen Raub hält, aus dem Königshaus auszusteigen und sich auf die Seite seines Volkes zu stellen. Ja, an dem Punkt habe ich gemerkt, dass ich immer noch nicht fertig bin mit dem Text und dass da sicherlich noch mehr zu holen wäre. Das wird aber zu viel. Wir haben es auch schon, Zeit ist ran. Ich würde gern bis hierhin machen, was mir bloß wichtig ist, zu sagen, ist, dass man selbst anhand dieser Geschichte sieht, auf welch wundersame Weise Gott an dem Glauben und vor allem durch den Glauben seiner Kinder handelt. Und wie unfassbar das eigentlich ist, wenn wir bedenken, dass wir das eigentlich nicht verdient haben. Wir sind doch eigentlich zu Recht dem Tod preisgegeben. Und doch erbarmt sich Gott über uns. Und wie das weiter zugeht, dass Gott sich über uns erbarmt, das dürfen wir unter anderem auch im Abendmahl erleben. Wie oft zweifeln wir an der Barmherzigkeit Gottes? Wie oft schauen wir auf Wind und Wellen, auf diese trüben Zeiten und auf unser böses Wesen und versuchen selbst herauszukommen, weil unser stolzes, schmutziges Ego nicht auf Gott vertrauen will? Wie oft? Und wie oft lassen wir uns vom Teufel verunsichern, ob es sich denn wirklich lohnt, angesichts dieser aussichtslosen Lage noch auf Gott zu schauen und ihm im kindlichen Glauben zu vertrauen? Ja, und dann setzt Jesus das Abendmahl ein und zieht uns zu sich an seinen Tisch und schenkt uns Brot und Wein und gibt uns damit seinen Leib und sein Blut und lässt uns damit teilhaben an sich selbst, indem er sagt: Jetzt glaubst. Jetzt glaub es endlich und hör auf dich zu schauen. Ja, Gott schenkt Glauben, Wollen, Vollbringen, Denken, Handeln und alles andere. Schenkt Gott nach seinem Wohlgefallen und wir dürfen ihn dafür anbeten und preisen in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du der wahre Herrscher über diese Welt bist und dass du es damals hast Weihnachten werden lassen über dem Volk Israel, dass du ihnen den Retter geschickt hast, der auch nur eine Vorschau war auf dich. Danke, dass du nicht nur für das Volk Israel Rettung geschaffen hast, sondern auch für uns alle und dass du dich dafür selbst hingegeben und dich anspucken und am Kreuz anschlagen lassen hast. Danke, dass du dich schon damals so geoffenbart hast und dass du es bis heute durch dein Wort tust. Und danke, dass du auch mir Erkenntnis geschenkt hast über diesen Text, auch wenn es am Anfang schwer war. Und dass du deutlich machst, wie wir ohne dich nichts, aber auch gar nichts tun können. Und so siehst du die vielen Menschen, vielleicht auch unter uns hier, die das vermutlich noch nicht verstanden haben, was es heißt, von dir freigemacht worden zu sein. Die noch in allen oder vielen oder vielleicht auch nur ein paar Stücken auf sich selbst schauen. Öffne du auch ihnen die Augen und wirke du auch ihnen in ihnen den Glauben, den du den Eltern Moses, seiner Schwester und auch uns aus Gnaden geschenkt hast. Und so erhalte uns diesen rettenden Glauben nach deiner großen Barmherzigkeit. Und das alles bitten wir dich im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus, denn du bist unser Erlöser, unser Retter und unser Heiland. Amen.